Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen. Gerade war jetzt noch der Wunsch, etwas zu sagen, was uns so umtreibt in unserer Kommunität. Ganze Menge, wie das wahrscheinlich überall so ist. Vielleicht zwei Dinge, die uns jetzt gerade irgendwie besonders beschäftigen. Das eine ist das Thema Meinungsfreiheit. Das ist ein sehr politisches Thema, das uns alle angeht. Das ist ein Thema, das ganz grundlegend zum Aufbau unserer Gesellschaft gehört. Aber ein Thema, das uns zunehmend mehr Sorgen bereitet. In einer Zeitphase, in der sehr viel politische Korrektheit von einem Menschen gefordert wird, wird es immer schwieriger für uns Christen, das zu sagen, was wir für richtig halten. Denn das entspricht meist oder nicht immer der politischen Korrektness, sondern ist manches Mal ein geradezu politisch ungeheuerlich unkorrektes Verhalten. Und das wird immer schwieriger. Das Bestreben wenigstens ist immer größer, diese Stimme zum Schweigen zu bringen. Die Stimme der Christen mit ihren Ansichten und mit ihren Vorstellungen zum Schweigen zu bringen. Und doch haben wir Christen etwas zu sagen, das es zu sagen gilt. Egal wie die Zeiten sind, egal wie die politischen Vorstellungen sind. Und das ist so ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Es gab gerade in der gesetzgeberischen Situation noch einmal eine, nach unserer Beobachtung und nicht nur nach unserer, eine starke Zunahme des Bestrebens, diese Stimme zum Schweigen zu bringen, seit dem Beschluss für die Ehe für alle. Gerade im anthropologisch-ethischen Bereich ist dieser Versuch massiv gegeben. Das erleben nicht nur wir, das erleben wir ganz grundsätzlich in allen Kirchen eigentlich. Und das ist so ein spannendes Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen, das uns immer wieder umtreibt. Und das Zweite, das gehört vielleicht sozusagen ganz indirekt da irgendwie auch dazu. Das Zweite ist, dass wir seit längerer Zeit Beziehungen haben in das kurdische Gebiet, also im Norden des Irak. Dass wir regelmäßig, dass einige von uns regelmäßig dort sind, dass auch Menschen aus dem Irak regelmäßig zu uns kommen, dass es da einen Austausch gibt. Dass da eine Beziehung aufgebaut wurde. Denn das sind Christen dort, die haben zur Zeit und zur Unzeit ihre Stimme erhoben. Das ist so das zweite Thema, das uns sehr stark beschäftigt, die Frage der christlichen Minderheiten. Und gerade dort im Norden von ihr, überhaupt im Irak, gerade dort, sind ja mit die ältesten Christenheiten, die wir überhaupt haben. Also da hat bei uns hier in Deutschland und in Mitteleuropa noch lange niemand irgendwie von Jesus gesprochen und Ähnlichem. Da waren das schon ganz christianisierte Landstriche, ganz alte, die assyrische Kirche, die syrisch-orthodoxe Kirche, dann weiter oben die mesopotamischen Kirchen. Da gibt es ganz, ganz alte Christen, also alte Kirchen, gibt's auch junge Christen. Aber die Kirchen sind eben sehr, sehr alt. Und sie sind zerstört, weithin zerstört. Ich habe ein Bild gesehen von einem unserer Mitarbeiter, der dort war. Da war eine Kirche sehr zerschossen, regelrecht ausgebombt. Und der ganze Fußboden lag mit Gewehrpatronen voll. Der IS hat, nachdem sie diese Stadt eingenommen hatten, diese Kirche dann so als, als Schießstand benutzt. Da gab es auch jede Menge Bilder und Fresken an der Wand. Die haben sich da irgendwie wohl geeignet. um das Schießtraining abzuhalten. Dementsprechend sah es in dieser Kirche auf. Die Christen haben wieder begonnen, die Kreuze auf den Kirchen aufzurichten. Die Christen haben wieder begonnen, ihren Platz einzunehmen. Und jetzt sind sie dabei, einen Wiederaufbau zu bewerkstelligen. Und ich bin tief überzeugt davon, wenn es im Irak vorwärts gehen soll, wenn der Irak als Gesellschaft wieder zusammenwachsen will, wenn der Irak politische Stabilität, wirtschaftliche Stabilität erleben will, dann werden sie auf diese Christen angewiesen sein. Auf diese Christen, die nicht fliehen, die nicht einen bequemeren Weg gehen, Christen, die da bleiben, Christen, die andere Menschen jedweder Volksstämme und jedweder Religion einladen, auch zu einem gemeinsamen Leben einladen, zu einer gemeinsamen Gesellschaft und die dort ganz stabil und ganz sicher wieder Stück um Stück Aufbau betreiben. Das ist etwas, das wir unterstützen wollen, wo wir sie stärken wollen, wo wir mit ganz verschiedenen Kirchen dort zusammenarbeiten. Und eine, das sagte jetzt in der letzten Woche einer der Mitarbeiter, unserer Mitarbeiter, der das begleitet. Wir haben extra einen Menschen angestellt, der sich einsetzt, auch in Berlin und in Brüssel, für Religionsfreiheit und für das Wort der Minderheiten. Der sagte in der letzten Woche, was für ihn sehr verblüffend sei bei seinen Reisen in den Irak, sei auch dieses festzustellen, dass es nicht nur eine zerrissene Gesellschaft ist, sondern auch eine zerrissene Christenheit, dass die einen mit den anderen nicht können. Und er hat begonnen, was immer er irgendwie schreibt, was immer er weitergibt, das geht ja meistens heutzutage über so soziale, sogenannte sozialen Medien in diesen Ländern, das schickt er allen, damit sie voneinander wissen und damit auch sie miteinander ins Gespräch kommen. Auch das ist eine unserer Aufgaben, haben wir gespürt, die Christen dort miteinander ins Geschäft zu bringen. Dass die wieder miteinander auch irgendwie diesen Aufbau bewerkstelligen und nicht nur ihre kleine Kirche oder ihren kleinen Kirchenverbund sehen. Also das ist so etwas, das uns beschäftigt. Das heißt für uns auch, und jetzt versuche ich elegant zu meiner Predigt zu wechseln. Das heißt für uns auch, dieses alte Evangelium, das es dort schon ganz, ganz lange gibt, wieder neu lebendig zu machen. Zu helfen, dass das wieder neu lebendig wird. Zu helfen, dass das wieder seine Funktion ausüben kann, dass das nicht nur ein geschichtsträchtiges Wort ist, das 2000 Jahre alt ist, sondern dass dieses Evangelium eine Kraft ist, eine Kraft Gottes, Dynamis im Griechischen, also eine Dynamik, eine verändernde, bewegende Kraft ist, die etwas in Bewegung bringt, an den Start bringt, die etwas wirklich auch verändert. Dieses alte Evangelium neu verstehen, das ist auch das, was in Johannes 3 geschildert wird. Ich lese uns mal die ersten Verse in diesem Kapitel. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sprach zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er dann wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und du weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ein typischer Johannes-Evangeliumstext. Gedanken ohne Ende. Komplex. Geeignet, ein nötig eigentlich, mehrfach zu lesen, auseinanderzunehmen und zu bedenken. Ich will nur so ein paar Dinge sagen. Das Erste, was ich heute Morgen sagen möchte, das hat mit diesem Nikodemus zu tun. Eigentlich hat alles mit dem zu tun. Das Erste heißt, alles das, was wir hier lesen, alles das, was wir vielleicht auch jetzt in diesen Tagen der Passionszeit bedenken, diese ganzen Passionsgeschichten und alles das, das sind keine Vorlesegeschichten. Das sind Mitgehgeschichten. Wir hatten jetzt gerade eine Woche lang unsere Enkelkinder zu Gast. Und da gab's ganz viele Vorlesegeschichten. Das ist eines der Dinge, die die Kinder mögen. Und der Opa mag das auch sehr. Und freut sich immer, wenn die kommen, um endlich mal wieder ordentlich und ausführlich vorlesen zu dürfen. Diese biblischen Geschichten sind nicht einfach Vorlesegeschichten, sondern sie sind Mitgehgeschichten, Geschichten, die uns einladen, mit auf den Weg gehen. Deswegen gibt es zum Beispiel in unserer Gemeinschaft an diesen beiden Wochen, jetzt die Woche, die zurückliegt und jetzt die Woche, die jetzt kommt, gibt es Passionsandachten an jeden Morgen. Wir beginnen jeden Morgen mit einer kleinen, kurzen Andacht, einer Besinnung, einem Bericht aus diesen Passionsgeschichten. Bei uns im Dorf, die anderen Kirchen lassen sich mit einladen. Diese Geschichten sind Mitgehgeschichten. Es geht den Berichterstattern, die sie festgehalten haben, Johannes oder wer auch immer, nicht so sehr um historische Dokumente. Es geht vor allem um die Einladung, dass wir selber mitgehen. Hier wird uns die Begegnung von Jesus und Nikodemus geschildert. Ich finde diesen Nikodemus einen der sympathischsten Menschen, die uns die Heilige Schrift so anbietet. Pharisäer, das macht ihn mir allein schon sehr sympathisch. Pharisäer, das waren die Frommen im Lande. Wir tun sie oft schnell ab, so als die Gesetzeswütigen, die alles so irgendwie, ich komme aus meiner Lebensgeschichte her, aus dem Pietismus, das hätte man früher Pharisäismus genannt. Und auch die Freikirchen. Also die, die es ernst meinen mit dem lieben Gott, das waren die Pharisäer. Die, die nicht irgendwie so einen Wischiwaschi glauben oder hauptsächlich irgendwie ein bisschen religiös angehaucht oder so irgendwie einmal im Jahr in den Tempel, nicht zu Weihnachten, aber irgendwann mal dann Laubhüttenfest oder dann ist es okay. So waren die Pharisäer nicht. Pharisäer waren Menschen, die es ernst nahmen mit ihrem Glauben. Das macht sie mir ganz, ganz nahe, das macht sie mir verwandt, das macht sie mir auch sympathisch. Das wird von ihm gesagt, Nikodemus pharisäisch erzogen, das war eine der Religionsparteien sozusagen in dieser Volkskirche, die es damals gab in Israel, einer der Gruppen, die es damals gab. und der war Schriftgelehrter. Also einer, der wusste, diese heilige Schrift, die ist ernst zu nehmen. Da muss man nachlesen und nochmal lesen und nochmal denken und nochmal lesen und nochmal denken und beten und schauen, weil es ist wichtig, da etwas zu erfahren und zu hören. Und er war Mitglied des Synedriums. Das heißt, wahrscheinlich war er nicht mehr ganz so jung. Er war kein, wie es dann später heißt von dem Paulus, dass er ein Jüngling war bei der Tötung des Stephanus. Das war damals Nennjas, das war ein relativ üppiges Wort, also alles, was unter 40 war. Alles, was unter 40 war, gehörte dazu den Jünglingen. Also das muss nicht heißen, dass es ein Teenager war, könnte sein, aber könnte auch noch ein bisschen Teenager plus sein. Aber die, die beim Synedrium waren, die waren dann, das waren keine Jünglinge mehr, das waren schon etwas die Erfahreneren. Das Synedrium war, oder der Hohe Rat, das war so die geistlich-politische Leitung der Israeliten damals. Dazu gehörte der Nikodemus. Also alles in allem ein Mann von Rang, mit einem ganz anerkannten Status, einer anerkannten sozialen Bedeutung, ein echter Repräsentant Israels, des Judentums, eine erfahrene religiöse Erscheinung. Und der kommt zu Jesus. Dieser Nikodemus kommt übrigens im Johannesevangelium noch zweimal vor. Einmal in meinem Konflikt mit Jesus, den er so miterlebt, da tritt er sozusagen für Jesus ein. Und er sagt zu denen, die da waren, nämlich zu seinen pharisäischen Kollegen, richtet unser Gesetz denn einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Das ist in Johannes 7, als er versucht, da rechtschaffen zu sein. Und dann nach der Grablegung oder bei der Grablegung Jesus in Johannes 19, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund, also hat er ordentlich was beigesteuert zu einer ordentlichen Beerdigung von Jesus. Hier kommt er jedenfalls, es war wohl die erste Begegnung von Nikodemus und Jesus, er kommt typisch pharisäisch in der Nacht. Also wir lesen ja dann meistens schnell, der hatte die Hosen voll, also der hatte Angst, der hat sich nicht so richtig getraut, das ist durchaus möglich, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber typisch pharisäisch wäre auch zu einer ganz normalen Lehrauseinandersetzung, zu einer Diskussion. Die Pharisäer waren die, die nachts gern diskutiert haben, überhaupt die Schriftgelehrten haben nachts gern sich auseinandergesetzt. Das hing möglicherweise mit den ortsüblichen Temperaturen zusammen. Da war dann die Situation etwas angenehmer, weil das Lüftchen etwas lauer war als den heißen Tag über. Dann kann man leichter denken und auch leichter reden. Möglicherweise hängt es damit zusammen. Es gibt dann später unter den Rabbinen gar die Empfehlung, dass man nächtliche Gespräche führen soll. Gespräche über die Tora, nicht irgendwelche Gespräche, sondern die werden nicht gut geheißen, die nächtlichen irgendwie Gespräche, aber Gespräche über die Tora. Jedenfalls, wir wissen es nicht genau, was ihn genau bewogen hat, bei Nacht zu kommen. Er tritt bei Nacht an. Das ist vielleicht auch nicht so wichtig, weil Jesus kann man auf allerlei Weise begegnen, bei Tag und bei Nacht. Vielleicht sind unsere Motive gar nicht ganz so wichtig. Schön und gut ist es, Jesus zu begegnen. Und dann, finde ich, macht er eine erstaunliche Ansage. Rabbi, wir, also nicht nur ich, wir, also das Kollegium des Hohen Rates, das Synedrium, meine Freunde, die Pharisäer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Das finde ich eine erstaunliche Ansage. Wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien, dann erleben wir oft so die Pharisäer in der Gegenrolle, so als die Gegenspieler zu Jesus, die ihn herausforderten, die ihn nicht mochten, die, die dafür hielten, dass dieser Jesus mit seiner jüdischen Form von Lehre, mit seiner Form von jüdischer Lehre, dass das viel zu lax wäre und viel zu lasch und dass er immer die Sünder lebt und dann auch noch mit diesen verunreinigten Typen isst. Und also die hatten es nicht so sehr mit Jesus und mit seiner Art. Und hier sagen sie, oder Nikodemus sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer, ein Rabbi, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, außer Gott ist mit ihm. Eine erstaunliche Erkenntnis, eine tiefe Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die wir, was immer wir dann später von den Pharisäern und ihren Auseinandersetzungen mit Jesus hören und lesen, eine Feststellung, die wir sozusagen im Hinterkopf behalten sollten. Es war nicht so, dass die Pharisäer irgendwie gar keinen Plan hatten. Es war nicht so, dass die Pharisäer diesen Jesus für irgendeinen dahergelaufenen Dreiviertelsheiden hielten, mit dem man irgendwie nichts, sondern es ging wohl ganz grundsätzlich um die Art und Weise, wie dieser Glaube zu leben wäre. Sie hatten schon den Eindruck, mit diesem Jesus kommt etwas Wichtiges. Da kommt uns ein Lehrer Gottes entgegen. Und dann kommt es ja zu diesem Gesprächsverlauf mit dem Thema Wiedergeburt. Jesus sagt, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagt der Nikodemus, hoppla. Das hat er nicht gesagt, aber also wenn er Schwabe gewesen wäre, hätte er gesagt, hoppla. So, hoppla, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und Jesus sagt, es geht nur ein bisschen hin und her, verkürzt. Und Jesus sagt dann am Ende, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht. Das klingt so ein bisschen wie Hohn und Spott über diesem sonst so klugen und studierten Mann. Aber vielleicht ist das gar nicht nur so sehr Hohn und Spott, sondern es gab durchaus unter den Rabbinen damals, es gab durchaus in der Synagoge diese Vorstellung von der Neuschöpfung eines Menschen. Da gab es auch schon alttestamentliche Anklänge. Die Synagoge hatte schon diesen Gedanken, aber er hat es irgendwie nicht so zusammengebracht. Mitgehgeschichten laden ein, beherzt zu fragen. Glauben heißt beherzt fragen. Das ist vielleicht das Stärkste, was mir aus dieser Begegnung mit dem Nikodemus entgegenkommt. Glauben heißt beherzt fragen. Also Nikodemus geht nicht zu Jesus bei Nacht und sagt zu ihm, Jesus, wir müssen mal reden. Ich muss dir mal sagen, wie das Ding richtig funktioniert. Ich muss dir mal sagen, welche Erkenntnis ich habe. Wir Christen neigen oft dazu, so eine Antwortgebergesellschaft zu sein. Wir neigen oft dazu, wir Christen, oder nicht, aber hin und wieder, oder wir neigen da manchmal dazu, wir Christen, dass wir die sind, dass wir meinen, wir sind die, die die Antwort geben. Wir sind die, die sagen, wo es lang geht. Wir sind die, die sagen, wie es funktioniert. Wir sind die, die Bescheid wissen. Glauben heißt nicht Bescheid wissen. Glauben heißt nicht zu wissen oder immer zu wissen, wie es funktioniert. Glauben heißt auch nicht immer zu wissen, was jetzt gerade ganz richtig oder ganz falsch wäre. Glauben heißt vor allem zunächst einmal beherzt fragen. So wie dieser Nikodemus einfach mal wissen will, sagen, wie ist denn das mit dir? Und wie ist denn das? Und dann gibt ihm Jesus dieses Stichwort der Wiedergeburt und dann entzündet sich dieses Gespräch in einem Hin und Her in der Wiedergeburt. Das ist etwas, das mich schon immer wieder mal beschäftigt. Ich gehöre auch zu denen, die gern, wenn es drauf ankommt, schnell mal in den Antwortmodus schalten. Die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, dass das etwas Kostbares und Wichtiges ist, gerade für uns Christen, gerade bei unserem Chefthema Glaube, wo wir so versiert und so gut sein könnten und wollten, vielleicht auch sollten, wie auch immer. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir nicht verlernen, Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich halte das für etwas Kostbares, für etwas unschätzbar Kostbares. Und Fragen muss man erst einmal finden. Oft ist es schwieriger, die Fragen zu finden. Wenn Sie das Alte Testament lesen, gerade die Anfänge, also die Schöpfungsgeschichte und was so, also diese ganz grundlegenden, die der Menschheit grundlegenden Berichte und Erzählungen, dann werden da oft Tatsachen geschildert. Und die spannende Frage ist für den Leser, welche Frage könnte dahinter stehen? Manchmal muss man die Frage, manchmal gibt Gott Antworten, ohne dass wir gefragt haben, und wir müssen auf die Frage kommen. Nicht einfach nur auf die Antwort, denn die Antwort, die gibt Gott. Wir müssen auf die richtige Frage kommen. Glauben heißt beherzt fragen. Ich würde Ihnen gern Mut machen, auch jetzt in diesen Tagen, die jetzt so kommen, mit der Karwoche, mit diesen großen festlichen Tagen, mit diesen drei heiligen Tagen, wie das die alte Kirche genannt hat, Triduum, Sacrum, diese drei heiligen Tage der Kreuzigung, des Sterbens Jesu, der Grabesruhe Jesu, der Karsamstag, der bei uns meistens so ein bisschen runterfällt, der aber eigentlich einer der wichtigen Feiertage im Jahreslauf ist, dem kirchlichen, christlichen Jahreslauf. Und dann mit der Osternacht und dem Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu. Nicht einfach das so selbstverständlich und so klar zu nehmen, Fragen zu stellen. Wie war das denn? Wir haben so ein ganz selbstverständliches, klares Bild. Ich lade Sie herzlich ein, Fragen zu stellen, die richtigen, passenden Fragen zu stellen. Als kleine Anregung dazu lese ich Ihnen vielleicht kennen Sie diese Worte von Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter. Da ist ein junger Dichter, also eigentlich ist das noch gar kein Dichter, sondern ein junger, der gern Dichter wäre. Und der schreibt an Rilke, wie das denn so funktioniert und wie das so sein kann. Und jammert, weil er irgendwie so vieles ungelöst und so viele Fragen hat. Und dann gibt ihm Rilke in verschiedenen Briefen Antwort. Und in einem Brief heißt es, Sie sind so jung, so vor allem Anfang. Und ich möchte Sie, so gut es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Glauben heißt zunächst einmal beherzt fragen. Das sehen wir an diesem Nikodemus. Und dann eben auch beherzt ringen. Dem Nikodemus geht es nicht um richtig oder falsch, um schwarz oder weiß. Gut, das merken wir dann später, das war so eine der typischen Fallen der Pharisäer, die dazu neigten, richtig oder falsch, du oder ich, schwarz oder weiß, nur einen kann es geben. Es geht, wenn man die Fragen stellt, nicht um Recht haben. Und es geht aber auch nicht auf der anderen Seite um nur gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern bei einer echten Begegnung, da geht es um das Erkennen, um das Wahrnehmen. Und dazu muss man den Mut haben zu ringen. Zu ringen. Miteinander zu ringen. So wie der alte Jakob dort am Jabbok, als er in der Nacht mit diesem Mann ringt. Und er ihm sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Vorher lasse ich dich nicht los. So kann man mit seinen Fragen umgehen. Ringen mit seinen Fragen. Nicht loszulassen mit seinen Fragen, es sei denn, du segnest mich. Dann wird Glaube auch zu einer Begegnung. Wer die richtigen Fragen stellt, wer es weiß, zu ringen und dran zu bleiben, Früher nannte man das dicke Bretter bohren. Glauben heißt dann auch Begegnung. Fragen, ringen, meine Fragen ins Gespräch bringen mit Jesus, das ist Begegnung mit Jesus. Nicht ihm fortlaufend meine Anständigkeiten zu erklären und vielleicht auch nicht fortlaufend meine Unanständigkeiten zu erklären, beides weiß er eh. Auch nicht so meine Sicht der Dinge und was ich gerne hätte und was ich gerne brauche und was ich für diese Welt so richtig halte. Fragen und ringen, das ist die Begegnung mit Jesus. Dranbleiben an Jesus, nicht loszulassen. Und dann spürt man etwas von dem, was dann dem Nikodemus so ganz nebenher mitgeliefert wird. Das Erste, was ihm mitgeliefert wird, ist dieses Bild, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss der Menschensohn erhöht werden. Da wird ihm gesagt, Gottes Liebe, lieber Nikodemus, Gottes Liebe ist uralt. Ein Bild aus Nummer 21, eine Erzählung, die der Nikodemus kannte, das wusste er, als das Volk Israel in der Wüste war. Und als diese Erde Schlange zur Rettung aufgerichtet werden konnte. Und diese Schlange, das ist ja ein Bild, das noch älter ist. Ganz am Anfang, die Schlange im Paradies, die zur Versucherin wird. Und dann heißt es dort, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese etwas sonderbaren Worte werden erst erleuchtet mit der Hingabe Jesu am Kreuz. Zwischendurch schon mal fällt ein Licht durch diese eherne Schlange darauf. So, man nennt das in der Theologie übrigens das Protevangelium, also das allererste, das Vorläufer-Evangelium. Das allererste Evangelium, das damals schon nach dem Sündenfall gesprochen wird. Er wird dir den Kopf zertreten. Von Anbeginn der Zeit, Nikodemus, ist Gottes Liebe uralt und so stark und immer noch so lebendig, dass du jetzt den Mut haben kannst, deine Fragen zu stellen, dass du den Mut haben kannst, beherzt zu ringen mit dem, was dir nicht so klar ist, mit dem, was dir anstößig und fragwürdig erscheint. Und dann wird ihm als nächstes dieser Satz, dieser, den wir jetzt hier vorne schon gehört haben, damit niemand vor die Hunde geht, auch eine Übersetzungsvariante, wie auch immer, also dieses, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ein Satz voller Superlativen, Gott nicht zu steigern, diese Welt, Liebe, der einzig geborene Sohn, alle, die glauben, gehen nicht verloren, haben ewiges Leben, Gott selbst und alles, was er schenkt, das sind Superlativen, das ist nicht zu steigern, in keiner Weise zu steigern. Eine bedingungslose, unüberbietbare Liebe. Und dann dieser Schlusssatz. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Hineinrichten heißt auch verurteilen. Hier in diesem Zusammenhang wohl eher auch im Sinne richten, im Sinne von verurteilen. Also Gott schickt seinen Sohn in diese Welt nicht, damit wir Menschen verurteilt würden. Was immer war in der vergangenen Woche, was immer kommen wird in dieser kommenden Woche in meinem Leben und mit meinem Leben, Gott wird mich nicht verurteilen. Mich hat das jetzt in diesen Tagen ganz neu berührt. Diese Geschichte von Judas. Ich war in diesen Tagen dran mit der Passionsandacht zu seinem Verrat. Und dann hat mich das ganz neu berührt. Alle Berichterstatter im Neuen Testament konnotieren den Namen Judas mit Verräter. Judas, der Verräter. So haben ihn die anderen Jünger, so haben ihn die anderen in Erinnerung behalten. Judas, der Verräter. Und wie nennt ihn Jesus in dieser Verratsszene? Er sagt zu ihm, mein Freund, Alle nennen ihn Verräter. Alle haben ihn in Erinnerung. Alle haben uns das in die Evangelien hineingeschrieben, damit auch wir das noch wissen. Der Kerl ist der Verräter. Aber zum Glück haben manche Evangelisten auch dran gedacht, Jesus zu erwähnen. Und nicht nur sich selbst. Und nicht nur ihren Blickwinkel. Jesus mit seinem Wort, mein Freund. Mich hat das neu berührt, dass Jesus selbst diesen Verräter, der ihn jetzt ans Messer liefert, dass er den noch mein Freund nennt. Gottes Liebe hat ein ganz klares Ziel. Nicht verurteilen, sondern Heil schaffen, Rettung schaffen, Freundschaft schaffen. Dieses alte Evangelium neu verstehen. Glauben heißt fragen. Herzliche Einladung dazu, gerade in diesen Tagen, wo so viel an bekannter Geschichte, vielleicht die zweitintensivste Bekanntheitsphase nach Weihnachten, wo man alles so kennt und weiß, wie es funktioniert und was untereinander kommt und wer sich wie verhält und benimmt und so. Glauben heißt fragen. Wir sind eingeladen zu einer mit Fragen ringenden Beziehung zu Jesus. Auch die eigenen Lebensfragen, die Fragen zu leben, nicht gleich unbedingt immer Antworten haben zu müssen. In Antworten muss man oft hineinwachsen, wie Rilke sagt. Ganz gewiss sein, dass Jesus nicht verurteilt. Gott ist mir in Jesus gut, auch wenn längst noch nicht alles gut ist in meinem Leben. Wir sind in der Woche des Palmsonntags. Das Wochenthema heißt auf dem Weg zur Erhöhung. Auf dem Weg zur Erhöhung. Jesus sozusagen auf der Zielgeraden, auf der Gipfelgeraden. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag, das ist der Höhepunkt im Leben Jesu. Keine Panne, die aus Versehen passiert, weil es dumm gelaufen ist oder weil da einer nicht aufgepasst hat oder sowas. Auf dem Weg zur Erhöhung. Das ist die Erhöhung. Das sagt Evangelium, diese frohe Botschaft, dass da einer sein Leben gelassen hat, damit wir das Leben haben. Und es ist die Einladung, dass wir mitgehen, mitsamt unseren Fragen, mitsamt unserem Ringen, mitsamt dem, was man vielleicht auch verurteilen könnte, aber Jesus nicht verurteilt. Mitsamt unseren Verraten. Und der Jesus uns trotzdem und trotz allem und allem zum Trotz uns Freund nennt. So sind wir eingeladen, mitzugehen, diese Tage, die Jesus für uns ging, damit sein Weg auch unser Weg ist. Ich würde gerne beten. Und wir danken, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg gegangen bist. Diesen Weg zum Höhepunkt, wo du dein Leben gelassen hast, damit wir das Leben haben. Damit wir unser Leben leben können. In Versöhnung und Freiheit. Mitsamt all unseren Fragen und allem Ringen. Auch mitsamt unseren Niederlagen. Dafür danke ich dir von Herzen. Danke für diesen Zuspruch, für diese warme Begegnung mit Nikodemus und mit Judas und mit vielen anderen und jetzt und heute auch mit uns. Amen.